Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Mein Name ist Jan-Schmidt Brandt, ich bin Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand der Heidelberg Pharma AG.
Heidelberg Pharma, das sind doch die, die da was mit dem Knollenblätterpilz machen, der gegen Krebs wirkt. Also das ist ganz tief in meinem Gedächtnis und auch ganz tief im Archiv des Börsenradios zu finden, die einschlägigen Interviews. Aber es lohnt sich ganz genau hinzuhören, dass man nicht irgendwie versehentlich denkt, oh, viele Knollenblätterpilze essen, das tötet dann den Krebs, ja den vielleicht auch, aber dummerweise auch den ganzen Menschen dann dran und das ist eher eine suboptimale Lösung. Die Chronologie 2018, sagten Sie bei uns im Interview, Antikörper werden Huckepack mit einer biologischen Sprengladung versehen, wie das trojanische Pferd dann in Krebszellen eingeschleust, diese biologische Sprengladung ist Amanitin. Das eben, jetzt kommt's, ist ein Gift aus dem Knollenblätterpilz, das aber synthetisch hergestellt wird. Dann 2019 meldeten Sie den nächsten Meilenstein. GMP-Herstellung von HDP-101 wurde erreicht. Sie hatten das dann auch erklärt, was das genau ist. 2021 die Metamorphose von Heidelberg Pharma, von einem Forscher zum Entwickler. Es wurden Chief Medical Officer eingestellt, Chief Development Officer in den Vorstand und die erste klinische Studie wurde auf den Weg gebracht. So, jetzt haben wir Mitte 2022. Habe ich das so einigermaßen korrekt zusammengefasst, die vergangenen 4 Jahre?
Absolut, Herr Groß. Sie haben das sehr gut getroffen. Und ich glaube, ganz wichtig der Hinweis, niemand sollte Knollenblätterpilze essen. Das ist hochgiftig. Sondern man muss natürlich die Technologie nutzen, um das überhaupt für eine Krebstherapie zugänglich zu machen. Und wie Sie es richtig beschrieben haben, wir nutzen die sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. Das sind also zusammengesetzte Produkte, die bestehen aus einem Antikörper, der krebsspezifisch ist und eben die Fähigkeit hat, Tumorzellen spezifisch zu erkennen. Und das, was deswegen aufgeladen ist, das ist eben in dem Fall, wie Sie richtig sagen, das Amanitin als Molekül dort zur Krebszelle zu bringen, um dann die Krebszelle zu zerstören.
Das klingt absolut faszinierend, aber wir merken jetzt auch, 2018, das ist ein paar Jahre her. Das sind also sehr lange Forschungsabläufe und Testabläufe. Sind das typische Zeitabläufe für den Biotech-Sektor?
Ja, absolut. Man fängt ja sehr früh an. In unserem Fall haben wir wirklich als Pionier dieses Toxin Amanitin überhaupt mal chemisch zugänglich gemacht, sehr viele Vorversuche machen müssen, bevor wir so weit waren, dass wir an den Menschen gehen können. Und Sie können heute davon ausgehen, dass von dem Zeitpunkt, wo man ein Molekül identifiziert hat, bis zu einer möglichen Zulassung eigentlich mindestens 10 bis 15 Jahre vergehen. Von daher ist es absolut üblich und sind übliche Entwicklungszeiträume, die natürlich bei diesem sehr komplexen Produkt, das ja eigentlich aus mindestens 2 Bausteinen oder genau sogar 3 Bausteinen besteht, ist es natürlich noch schwieriger als früher bei einem Aspirin oder einem chemisch synthetisierten Produkt.
Jetzt nähern wir uns so ganz langsam dem Hier und Jetzt, dem Heute. Und die Brücke dazu ist, Sie sagten im letzten Interview, die Finanzierung ist gesichert bis Mitte 2022. Also da sind wir jetzt. Und ich glaube, Sie haben gute Nachrichten, oder?
Genau. Also wir sind ja als Gesellschaft, das hatten Sie auch eingangs schon gesagt, jetzt ins klinische Stadium eingetreten. Das heißt, unser erstes Entwicklungsprodukt gegen das sogenannte Multiple Myelom, das ist eine Art von Blutkrebs aus dem Knochenmark. Hier sind wir in der Klinik, wir haben bereits die 2. Patientenkohorte behandelt und sehen bislang keine Überraschungen im Vergleich zu den Daten, die wir eben außerhalb des Menschen erhoben haben. Von daher sind wir hier auf einem guten Weg, die klinische Validierung, wie man das sagt, unseres Prinzips zu realisieren und klinische Erfahrung zu sammeln. Parallel waren wir aber eben geschäftlich auch sehr aktiv und konnten über das letzte Jahr einen Deal verhandeln mit einem chinesischen Unternehmen, das milliardenschwere Pharmaumsätze hat in China und in Asien, die Firma Huadong. Und mit dieser Firma haben wir dann im Februar sozusagen eine doppelstöckige Vereinbarung getroffen. Zum einen einen Lizenzvertrag. Wir haben also diese Rechte an unserem ersten Produkt und an dem Folgekandidaten für Prostatakarzinom, das ist das HDP-103. Hier haben wir einen Lizenzvertrag abgeschlossen, der Huadong Vertriebsrechte in Asien sichert, in einem Großteil Asiens. Das wird aber begleitet durch eine sogenannte Investmentvereinbarung. Huadong hat sich also im Vertrag verpflichtet, bei uns 80 Millionen Euro als Kapital einzulegen und dafür auch Aktien zu kaufen. Und wir sind gerade dabei, diese Kapitalerhöhung technisch dann auch umzusetzen im Sommer.
Das waren jetzt im Grunde genommen zwei Informationen. Einmal die medizinische Seite, dass es da, ich muss das laienhaft formulieren und fragen, dass es da klinische Studien gibt, die entsprechende Ergebnisse liefern. Darüber möchte ich gerne gleich sprechen. Und das Thema die strategische Partnerschaft mit Huadong, wo ich verstanden habe, da kommt jetzt Geld zum einen rein und zum anderen auch die Strategie. Wir als Heidelberg Pharma können mit diesem Produkt oder zumindest mit dieser Idee dann den chinesischen Markt erobern. Gehen wir es mal der Reihe nach an. Also die Klinik jetzt zunächst einmal. Was bedeutet das, was Sie gesagt haben, dass da Ergebnisse sind, die das widerspiegeln, was Sie außerhalb des Menschen vermutet haben?
Ich kann es kurz erläutern. Also es ist ja immer so, dass die klinische Prüfung verschiedene Phasen hat. Man spricht klassischerweise von Phase 1, 2 und 3. Und erst nach Abschluss der Phase 3 hat man so viel Daten, dass man eine Zulassung für den Markt beantragen kann. Und die Aufgabe der Phase 1, in der wir jetzt sind, ist es, die richtige Dosierung zu finden und die Verträglichkeit im Menschen zu testen. Denn man hat ja, irgendwann muss man den Schritt in den Menschen machen. Und es gibt eine ganze Reihe von vorgeschriebenen Untersuchungen, die man vorher machen muss, um zu testen, ob so ein Medikament überhaupt potenziell eine therapeutische Breite hat, wie man sagt. Also kann ich das so dosieren, dass der Mensch geheilt und nicht geschädigt wird. Da hat man natürlich, da man nicht im Menschen anfangen kann, erstmal nur bestimmte Hypothesen, bestimmte Ansätze, wie man die Wirksamkeit und die Mechanismen des Produkts beschreibt und versteht. Und muss dann irgendwann, das ist wie beim Flugzeug, wenn Sie das konstruiert haben, irgendwann muss es halt mal fliegen. Ja? Und so ist es eben auch hier, dass wir mit dem Vorwissen, was wir haben, in die Klinik gehen. Und das Ziel dieser Phase 1 ist eben zu überprüfen, stimmen unsere Annahmen, verhält sich das Produkt so, wie wir das erwartet haben, oder erleben wir irgendwie Überraschungen bislang. Und das läuft dann so ab, dass man mit sehr kleinen Dosen anfängt und im Grunde über kleine Patientengruppen die Dosis immer weiter nach oben nimmt, um zur empfohlenen Behandlungsdosis zu kommen. Das ist am Ende die Dosis, wo sich potenzielle Wirksamkeit und potenzielle Nebenwirkungen, sagen wir, sehr gut im Optimum bewegen, sozusagen. Das ist das Ziel dieser Phase 1.
Jetzt ist ja die Welt durch 2 Jahre Pandemie und entsprechende Biotech-Forschung im Bereich der Impfstoffentwicklung auch irgendwo sensibilisiert auf dieses Thema und guckt dahin und man hat das Gefühl, da laufen viele Fachleute rum, die da dann irgendwo mitreden und sagen, ah, das verstehe ich und so weiter. Jetzt ist das aber ein ganz anderes Feld, Corona und Viren und Studien und wir haben aber gelernt, dass das irrsinnig schnell auf einmal geht, wenn es schnell gehen muss. Ist das jetzt für Ihren Fall? Ist das eher positiv, dass man sagt, wir haben die Möglichkeit, mit anderen jetzt zu sprechen und uns weltweit zu vernetzen? Oder ist das so wie bislang, dass Ihre Forschung doch irgendwo so ein bisschen dann, ja, nicht falsch verstehen, aber unterm Radar läuft?
Gut, man muss immer sagen, Biotechnologie war in der Vergangenheit eher was für Fachleute. Das hat gerade in Deutschland keinen so riesen Widerhall gefunden. Und da muss man sagen, diesen Riesenschritt, den man machen konnte, um den Impfstoff so schnell auf den Markt zu bringen, der hat natürlich gezeigt, wie bedeutsam die Biotechnologie sowohl für die Gesundheit der Menschen ist, aber eben auch wirtschaftlich als Wirtschaftsfaktor, zum Beispiel in der Stadt Mainz und in der Bundesrepublik insgesamt. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist gestiegen, dass da Riesenpotenziale drin sind. Natürlich ist so eine weltweite Pandemie, die die ganze Wirtschaft lahmlegt, erstmal ein anderes Szenario als jetzt die Bekämpfung von Krebs, wo viele Firmen sich schon seit langem erfolgreich auch bemühen und auch, wie gesagt, Ziele erreichen und sukzessive die Krebstherapie verbessern und den Krebs zurückdrängen. Trotzdem ist es mehr, glaube ich, ein Spezialistengeschäft als jetzt ein Virus, was uns alle, sagen wir mal, weltweit sehr stark auch ökonomisch beeinträchtigt. Also von daher auf jeden Fall richtig. Der Aufmerksamkeitsfaktor bei Covid und den Impfstrategien sehr, sehr viel größer und Dimensionen größer. Auf der anderen Seite, es ist Biotechnologie, es sind die Mechanismen und es sind die Instrumente, die wir im Grunde benutzen, um Krankheiten jeder Art in den Griff zu kriegen.
Ich als Laie nehme das so wahr, dass da, wie Sie das auch sagen, viele Spezialisten auf Inseln arbeiten und hochspezialisierte Forschungsarbeit betreiben normalerweise. Das ist aber in diesem Fall der Pandemie auf einmal alle Regeln über Bord geworfen sind. Und das meine ich positiv, dass also international zusammengearbeitet worden ist, dass Dinge gleichzeitig gelaufen sind, die sonst sequenziell laufen, was gerade auch das Thema Zulassung der Impfstoffe dann angeht. Ist das jetzt ein Thema, wo Sie sagen, da sollten wir auch mal drüber nachdenken? Sie geben natürlich dann irgendwo auch Ihr Wissen dann preis. Oder sagen Sie, das ist jetzt so speziell, was ich jetzt hier mache. Also da halten wir doch mal an den bestehenden Abläufen fest.
Ich denke, wie vorhin beschrieben, wenn ich eine globale Pandemie habe, ist der Druck von allen Seiten, auch auf die Behörden, sehr viel größer,
Ja,
als
aber
wenn es eine.
ich bin Laie. Und Krebs ist für mich auch irgendwie so ein Thema, was ja fast mit der Pandemie gleichzusetzen ist. Das ist die Geißel der Menschheit. Und alle haben Bekannte, Verwandte, die gerade an Krebs erkrankt sind. Und die sagen, Mensch, könnt ihr da nicht was schneller machen?
Ja, also grundsätzlich muss man in der Arzneimittelentwicklung aus gutem Grund bestimmte Spielregeln einhalten. Die wurden cum grano salus ja auch bei der Impfstoffentwicklung eingehalten. Es ist nur so, dass eben von allen Seiten wirklich die letzten Reserven locker gemacht wurden, um das voranzutreiben. Das werden wir wahrscheinlich so jetzt in der Onkologie nicht erleben. Aber natürlich gucken wir immer nach Entwicklungswegen, wie man schneller an den Patienten kommen kann, wie man vor allem spezielle Patientengruppen identifizieren kann, bei denen man schneller zeigen kann, dass sie profitieren. Da haben wir gute Ansätze. Wir haben einen sogenannten Biomarker, wo man halt bestimmte Patientengruppen mit besonders aggressiven Verlaufsformen identifizieren kann. Und wir haben guten Grund zu glauben, dass wir dort auch speziell und schneller Wirksamkeit zeigen können. Und das ist eigentlich unsere Strategie für eine Beschleunigung des Marktzugangs, dass wir genau die Patienten identifizieren, denen wir optimal helfen können.
Was sicherlich auch ein großer Unterschied ist zwischen diesen beiden Feldern, die ich jetzt sicherlich als Laie da fälschlicherweise miteinander in einen Topf werfe, das ist das Thema Geld. Also bei Corona, da spielte Geld offensichtlich überhaupt keine Rolle, da sind Milliarden reingeflossen. Das wünschen Sie sich vermutlich auch. Da spricht man jetzt sicherlich nicht über Milliarden, aber es geht in die Richtung. Und da komme ich jetzt zu dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, Ihre strategische Partnerschaft mit Huadong. Ist das jetzt ausschließlich fokussiert auf den chinesischen Markt?
Ja, also Thema Geld ist ein sehr großes Thema und man darf bei der Pandemie auch nicht vergessen, hätten wir nicht Familien wie Hopp oder Strüngmann in Deutschland gehabt, die eben die Biotechnologie über 20 Jahre dahin gebracht hatten, wo sie war, wäre das alles nicht möglich gewesen. Also man muss einfach mal erkennen, wie wichtig die Finanzierung von Innovation ist, auch in der Phase, wo man jetzt noch nicht morgen gleich sagen kann, da gibt es ein Produkt und da gibt es einen unmittelbaren Nutzen, sondern man muss auf Grundlage Technologien entwickeln und marktreif machen. Und das ist eben im Fall der Covid passiert. Jetzt in unserem Fall absolut genauso. Wir brauchen auch viel Geld für die Entwicklung und insoweit spielt der Deal mit Huadong eine doppelte Rolle. Das eine ist natürlich die Anerkennung, die wir durch diese große und erfahrene Firma mit unserem Produkt über den Lizenzvertrag bekommen haben. Die sagen einfach, wir sind interessiert, euer Produkt sozusagen in China zu entwickeln, sobald es auf den Markt kommt und beziehungsweise zu verkaufen, sobald es auf den Markt kommt und euch auch in der Endphase in China zu helfen bei der Entwicklung, sprich also dann auch die Zulassung zu bekommen. Das ist der eine Teil des Deals, wo wir sehr glücklich sind drüber. Der andere Teil ist natürlich dieser Finanzierungsanteil, der für uns auch existenziell wichtig ist, damit wir überhaupt die Mittel zusammenbekommen, hier die Produkte zu entwickeln. Und man muss insgesamt sagen, im Gegensatz zu USA hat Europa eine große Schwäche bei der Innovationsfinanzierung. Die, sag mal, USA hat vielmehr die Möglichkeit, über Venture-Kapital und auch spezialisierte Börseninvestoren diese Art von Technologien voranzutreiben.
Klingt so ein bisschen, als ob Sie in Richtung USA Ihre Fühler ausstrecken und da an Dependancen denken?
Naja, sag mal, da muss man als Biotechnologieunternehmen immer drüber nachdenken. Momentan ist das, glaube ich, für uns zu früh. Es ist auch gerade in den USA aktuell, sagen wir mal, kein guter Zeitpunkt, aber das wird sich auch wieder ändern und mittelfristig muss man das immer im Kopf haben.
Sie haben auch die Zahlen auf den Tisch gelegt fürs erste Halbjahr heute Morgen. Kurz zusammengefasst, wie lief es? Sind Sie zufrieden?
Ja, wir sind sehr zufrieden und das ist in erster Linie durch diesen Abschluss mit Guangdong, was das erste Halbjahr auch geprägt hat. Man sieht es ja auch, dass der Umsatz schon teilweise vereinnahmt wurde. Man sieht aber auch, dass wir auch abseits von Guangdong oder neben Guangdong Fortschritte mit unseren anderen Partnern gemacht haben. Da ist Magenta in Boston und die Takeda Pharmaceuticals ebenfalls in Boston. mit denen wir Kollaborationen haben. Auch da ging es gut voran und auch da konnten wir Umsätze realisieren, sodass wir insgesamt sehr, sehr zufrieden sind mit dem ersten halben Jahr.
Der Punkt Liquidität, wie sieht es da aus?
Ja, durch den Deal eben sind wir im Augenblick in einer sehr komfortablen Liquiditätslage. Und wenn wir jetzt im Sommer die Kapitalerhöhung noch so wie geplant und wie vertraglich verabredet umgesetzt haben mit Huadong, dann sind wir, glaube ich, in einer Position, die, sagen wir mal, optimal ist im Vergleich zu den letzten Jahren.
Was bedeutet in Ihrem Fall die Kapitalerhöhung für den Aktionär?
Ja, zunächst mal auch eine Anerkennung durch ein sehr renommiertes, milliardenschweres Biotech-Unternehmen und Pharma-Unternehmen. Es bedeutet aber eben auch die Sicherung der Finanzierung unserer Assets über die nächsten Jahre, sodass der Aktionär eben weiß, daran wird es jedenfalls nicht scheitern in der nächsten Zeit. Also sehr positives Signal und wir haben ja auch, das darf man nicht übersehen, mit Huadong verabreden können, dass das Preislevel der letzten Kapitalerhöhung, die wir gemacht haben, gehalten wird.
Was haben Sie sich vorgenommen für die zweite Jahreshälfte oder darüber hinaus?
Also sicherlich ist kurzfristig der wichtigste Punkt, diese Kapitalerhöhung dann technisch und tatsächlich umzusetzen. Ansonsten die klinische Entwicklung voranzutreiben, also jetzt ohne Verzögerung die weiteren Patientengruppen einzuschließen und möglichst rasch eben in Dosierungen zu kommen, wo wir schon Wirksamkeitshinweise optimalerweise sehen. Das wären unsere beiden wichtigsten Ziele dieses Jahr. Natürlich das ganze andere, die ganzen anderen Pipeline-Projekte voranzubringen. Das ist aber doch viel Kerne- und Routinearbeit.
Und haben Sie da einen zeitlichen Korridor für die Auslizenzierung, wann da auch die letzten Studien abgeschlossen sind? Oder ist das zu sehr Glaskugel?
Das ist sehr Glaskugel. Grundsätzlich würde ich sagen, kann man immer damit rechnen, dass sowas passiert. Man sieht es ja auch bei Huadong, die sind jetzt schon präklinisch eingestiegen, also bevor wir überhaupt wirklich klinische Daten hatten. Das ist dann immer eine Frage des potenziellen Partners, wann der eben hier an Bord kommt. Also wir sind permanent im Gespräch mit potenziellen Lizenznehmern. Es ist Teil unserer Strategie, diese Projekte nicht bis zum Schluss durchzuentwickeln. Das ist doch für ein Biotech-Unternehmen eine ziemlich große Nummer, logistisch und auch finanziell. Von daher ist es schon absolut Ziel unserer Strategie, das dann nach einem klinischen Proof of Concept oder nach ersten klinischen Hinweisen zu partnern. Wann da der richtige Sweet Spot immer ist für jedes Projekt, das kann man dann nur anhand der Daten beurteilen.
Dr. Jan Schmidt-Brandt, Vorstandssprecher und CFO der Heidelberg Pharma AG. Danke fürs Interview und schöne Grüße nach Ladenburg.
Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Groß.
Börsenradio Network AG.